Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Zweiter Spieltag der Futsalliga West. Am Wochenende fand er statt und wir fassen ihn zusammen. War ja wieder torreich, war ja wieder einiges geboten. Auch eine kleine Überraschung mit dabei. Alles Nähere zu diesem Spieltag weiß natürlich unser Futsal-Experte von futsalgermany.de, Heinz-Peter Effing. Heinz-Peter, moin.
Hi Malte.
Ja, lass uns gleich reinstarten in diesen Spieltag mit 14 Toren, die fielen beim Duell zwischen Münster und dem FC Schwerte. Münster nach der Niederlage zum Auftakt gut erholt gegen Schwerte und am Ende mit 11:3 der Sieger. Aber bevor wir Heinz-Peter hören, hören wir den Trainer der Münsteraner, den Übergangstrainer Enrique Motta.
Eine intensive Trainingswoche hat sich ausgezahlt und wir haben die ersten 3 Punkte der Saison geholt.
Ja, das ist ein treffender Satz zu diesem Spiel, der es allerdings noch ein bisschen mehr zu bieten hatte, Heinz-Peter.
Ja, definitiv. Aber wie er schon sagt, es hat sich ausgezahlt, dass sie gut gearbeitet haben. Das kann man auch im Ergebnis ablesen. Ein Sieg, der gut für die Münsteraner Seele ist. Aber das Ergebnis spiegelt auch so ein bisschen das Gesamtdasein des UFC Münster aktuell wieder. Sie sind zu gut, um in Abstiegsgefahr zu geraten, aber sie sind eben auch nicht gut genug, um oben mal wieder richtig angreifen zu können. Aber ich sage auch noch nicht gut genug. Also ich denke, es ist super schwierig, einen Verein über so viele Jahre immer auf dem höchsten Niveau spielen zu haben, den ganzen Club zusammenzuhalten, noch eine Damenmannschaft mit aufzubauen. Da steckt ja auch ganz viel Ehrenamt, da steckt ja ganz viel Arbeit drin und ich weiß ja nun mal wirklich, wovon ich spreche. Insofern muss man da schon sehr großen Respekt vor haben, dass die Münsteraner immer noch auf diesem Niveau überhaupt präsent sind und nicht in der Versenkung verschwunden sind. Ich habe da übrigens ein gutes Beispiel für. Der HFC, der Hamburger Futsal Club, der letztes Jahr noch im Viertelfinale der deutschen Futsalmeisterschaft gegen die Kölner Panthers gespielt ist, glaube ich, wieder aus der Regionalliga Nord verschwunden. Also eine Saison hui, dann verschwunden. Das ist den Münsteraner nicht passiert, aber es funktioniert eben nach oben aktuell nicht. Den FC Schwerte haben sie klar zur Seite geschoben mit 11:3, 4:1 zur Halbzeit. Und wie du gerade schon sagst, Enrique Motta macht den Übergangscoach bei den Papageien. Die Frage ist, wie lange? Das weiß ich auch nicht. Aber das macht auch nichts. Er ist auf jeden Fall sehr optimal in diese Woche oder hat die Woche optimal abgeschlossen mit einem 11:3 Sieg. Es war dann übrigens das erste Pflichtspiel beider Teams gegeneinander. Zum FC Schwerte sei gesagt, jetzt haben sie mit 3:11 in Münster verloren, nachdem sie das erste Spiel auch sehr deutlich verloren haben. Gegen Düsseldorf mit 1:7. Ich hatte schon öfter mal gesagt, vor allen Dingen im Zusammenhang mit den Aachener, mit dem Wuppertaler SV, aber auch mit dem PCF Mülheim, die Defensive ist der Schlüssel. Und das ist für Teams, die gerade in die Futsal-Regionalliga West aufsteigen, vor allen Dingen der Schlüssel. Also hinten gut stehen, weil nach vorne hin ist es einfach historisch gesehen schwierig, viele Tore zu schießen und schon gar 12, um so einen Spieler mit 12:11 zu gewinnen. Insofern sollten sie sich vielleicht ein Stück weit mehr auf ihre defensiven Qualitäten nicht beschränken, aber sich darauf fokussieren. Jetzt spielen sie am 29.09. gegen den PCF Mülheim, der FC Schwerte. Dann ist schon ein Sechstel der Saison gespielt. Das hört sich schon sehr viel an und es ist auch tatsächlich nicht ganz so wenig, also obwohl es erst 3 Spiele sind. Aber dann kann man wirklich einen Trend ablesen. Also dieses Spiel gegen den PCF Mülheim, gegen den Mitaufsteiger, wird sehr, sehr wichtig. Sie haben jetzt 2-mal deutlich verloren. Das sind schon klare Zeichen, die eigentlich nach unten deuten. Und man darf auch nicht vergessen, 3 von 10 Teams steigen ab. Also es ist sowieso schon höllisch schwer, die Klasse zu halten. Dann kommt der MCH oder beziehungsweise fährt man zum MCH, da hat man beim FC Schwerte eher weniger zu erwarten. Also das Spiel am 29.09. nach der Länderspielpause gegen den PCF Mülheim wird schon ein kleines vorentscheidendes Spiel für den FC Schwerte.
Aber wie man dem MCH seine Stadt Punkte abtrotzen kann, das haben die Wuppertaler am Wochenende bewiesen. Beim 2:2, seine Stadt hatte schon 2:0 geführt, dann kamen die Wuppertaler auf. Wir hören mal, was Sebastian Rauch, der Trainer der Sennestädter, nach diesem Spiel zu sagen hatte.
2:2 gegen Wuppertal ist jetzt wahrscheinlich nicht das Ergebnis, was wir uns vor dem Spiel erhofft haben. Und wenn man 7 Minuten vor Schluss mit 2:0 führt und der Gegner sich nahezu das komplette Spiel auf seine Defensive konzentriert, dann muss man auch einfach mal mit dem 2:0 zufrieden sein. Da muss einem auch klar sein mit den Bedingungen, die bei uns vorherrschten gestern, dass mit den Ausfällen und den angeschlagenen Spielern auf dem Platz auch so ein 2:0 einfach mal reichen muss. Ja, das hätten wir in den letzten Minuten einfach runterspielen sollen. Aber gut, dann spielen wir dem Gegner in die Karten, schenken ihnen durch einen Ballverlust an der Mittellinie den Ball, lassen das Zentrum offen und Wuppertal erzielt so durch einen Konter den Anschlusstreffer. Ja, und dass dann anschließend mal eine Minute der Kopf arbeitet, das ist jetzt dann auch nichts Überraschendes, aber da müssen wir uns auch einfach mal dann erstmal wieder mit Ruhe in das Spiel begeben, aber wir machen dann direkt wieder einen weiteren überflüssigen Fehler und fangen uns so das 2-2 und damit wurde dann der Spielverlauf so ein wenig auf den Kopf gestellt, was natürlich absolut unnötig ist und da müssen wir uns auch absolut an die eigene Nase packen, ganz einfach, ja. Gut, die letzten Minuten dann, also die letzten 5 Minuten waren dann extremst druckvoll, würde ich sagen. Also da hat Wuppertal dann auch sehr viel Druck gehabt und einige Chancen, die wir dann auch noch vergeben. Und Wuppertal hat insgesamt uns gegenüber auch, ich will nicht sagen destruktiv gespielt, aber auch absolut legitim sich auf die Verteidigung und aufs Kontern fokussiert. Ich weiß nicht, ob bei uns das Spiel aufgrund des Spielverlaufs nach dem 2-0 in den Köpfen oder in einigen Köpfen schon wirklich gegessen war, oder auch die zahlreichen Ausfälle und angeschlagenen Spieler auf dem Platz. Das darf aber auch bei einem 2-0 7 Minuten Verschluss dann nicht als Ausrede dienen, denn im Futsal ist ein 2-0 ist einfach nichts. Ja, da nützt einem auch keine 38 Minuten Überlegenheit. Insgesamt war das dann auch in den letzten 5 Minuten zwar druckvoller von uns, aber ja, dass Wuppertal sich mit seinem defensiven Matchplan diesen Punkt nicht nur erkämpft hat, sondern auch verdient hat, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, und wir freuen uns jetzt erstmal auf eine Woche Pause und auf die hoffentlich Genesung aller Spieler. Dann kommt noch Robert Lubitsch als neuer Spieler endlich spielberechtigt hinzu beim nächsten Spiel. Und dann werden wir jetzt aus diesem Spiel lernen und diese Fehler zukünftig abstellen.
Also ein etwas ernüchterter Sebastian Rauch ob des Spielverlaufs. Sein Gegenüber Armin Catani dagegen voll des Lobes für seine Mannschaft, hat sich nach dem Spiel ausführlich bei ihnen bedankt, gesagt, das ist auch wirklich der Grund, weshalb ich regelmäßig diese weite Strecke nach Wuppertal fahre, um die Jungs zu trainieren. Das macht richtig Spaß und so hat er das Spiel gesehen.
Ich würde sagen, unser Matchplan ist voll und ganz aufgegangen. Wir hatten uns vorm Spiel vorgenommen, 40 Minuten lang unabhängig vom Ergebnis zu kämpfen, zu beißen, Sennestadt das Leben einfach schwer zu machen und vor allem Spaß zu haben. Die Jungs waren von der ersten Minute an extrem heiß, gegen eine der besten Futsalmannschaften Deutschlands zu spielen. Wir wussten aber natürlich auch im Vorhinein, dass Sennestadt mehr vom Spiel haben wird. Darauf hatten wir uns eingestellt. Wir haben 40 Minuten lang extrem diszipliniert und leidenschaftlich verteidigt, haben vor allem Cleverson sehr gut aus dem Spiel genommen, aber haben uns auch keineswegs versteckt. Wir hatten in beiden Halbzeiten sehr gute Chancen und Aktionen, hätten sogar in der ersten Halbzeit vielleicht treffen müssen, gehen dann nach einer eigenen Ecke 1-0 in Rückstand und dann in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit kassieren wir das 2-0 nach einem Fehler im Aufbauspiel. Wichtig war es dann, dass wir die Ruhe bewahrt haben und weiter unser Spiel gespielt haben. Wir wussten, dass wir unsere Chancen kriegen werden, die wir dann Ende der zweiten Halbzeit eiskalt genutzt haben und ausgeglichen haben. Die letzten 5 Minuten wurde der Druck nochmal extrem, aber die Jungs haben gekämpft, haben füreinander gefightet und ich denke, aufgrund der Leidenschaft, die wir 40 Minuten lang gezeigt haben, war der Punkt mehr als verdient.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Hans-Peter, schließt du dich dem Urteil an? Die Spielweise eines Underdogs letztlich erfolgreich gewesen, um den, ich will jetzt nicht sagen haushohen Favoriten, aber doch das favorisierte Team am Ende ein bisschen zu ärgern?
Ja, es soll kein Mantra werden, ne? Aber die Defensive ist der Schlüssel. Also wie schon mehrfach gesagt und gegen eine Mannschaft wie den MCH, da kannst du nur über eine stabile Defensive was holen, weil die sind nach vorne so stark. Und vor allen Dingen, was mich dann besonders an diesem Spiel überrascht hat und die Launen der beiden Trainer, die sind ja wirklich in den O-Tönen evident, die Sennestädter führen schon mit 2-0 und Sieber sagt ja, da musst du so ein Ding auch einfach mal runterspielen. Eigentlich haben sie auch die Qualität dazu, aber der WSV ist gallig, die geben nicht auf, die geben immer Gas und sie haben sich bis zu 24. respektive 33. Minute auch nur 2 Tore gefangen. Das ist ja auch schon mal eine Leistung gegen Sennestadt und auch auswärts. Sennestadt hat gefühlt schon 5 Jahre kein Heimspiel mehr verloren und geben ganz, ganz selten überhaupt nur einen Punkt ab. Ja, und dann schaffen die es wirklich noch zum 1-2 zu kommen und Sebastian Rauch sagt, da fängt der Kopf an zu arbeiten, das ist auch ganz klar. Man darf nicht vergessen, der MCH hat auch eine der jüngsten Mannschaften der Liga. Die spielen zwar schon sehr lange zusammen, haben auch verfügen über eine Menge Spielerfahrung mittlerweile auch und auch Nationalmannschaftserfahrung. Da gibt's ja auch den einen oder anderen, nicht nur Söser, auch Erdem zum Beispiel oder Matic, die in der Nationalmannschaft schon gespielt haben oder zum erweiterten Kader gehören, aber im Schnitt sind sie 23 Jahre alt. Deswegen tut so ein Robert Lubitsch, der vom FC Gütersloh kommt, oder Futsal Freaks Gütersloh hießen sie, glaube ich, früher, der tut der Mannschaft gut, der bringt viel Erfahrung mit und ich denke, der hilft dann auch an solchen Stellen. Und nochmal großen Respekt vom WSV. Übrigens sprach Sebastian Rauch auch den Kader an. Ja, Erdem, Kalemschi zum Beispiel haben meines Wissens nach gefehlt, aber man darf nicht vergessen, beim WSV hat auch Alan Erkocevic gefehlt, der Spielertrainer der vergangenen Jahre, ein ganz wichtiger Mann. Also von daher muss man sagen, hat sich das schon fast ein bisschen ausgeglichen. Trotz allem 2-2 am Ende eine gerechte Punkteteilung. Großer Respekt vom WSV, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den sie sehr, sehr gerne mitnehmen. Jetzt müssen sie einfach relaxed bleiben, weiter so arbeiten, wie sie arbeiten, aber da mache ich mir bei Armin Catani keine Sorgen. Und der MCH FC Sennestadt, der darf sich nach einer Woche Länderspielpause auf die Derby-Time freuen, weil am 29.09. geht es nämlich um 14 Uhr zu den Black Panthers nach Bielefeld.
Und zu denen gehen wir jetzt noch nicht, zu denen kommen wir am Ende der Sendung, aber zum Derby kommen wir jetzt, nämlich zum Derby zwischen Düsseldorf und den Kölnern. Das haben die Kölner am Ende mit 7-1 gewonnen. Wir hören mal eben Christoph Rüschenpöhler von den Panthers mit seinem Fazit zum Spiel.
In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut im Spiel, es ist uns nicht gelungen, das Spiel zu kontrollieren. Das wurde auch nach dem Führungstor für uns nicht besser. Trotzdem hatten wir die eine oder andere Gelegenheit, das Ergebnis zu erhöhen, aber da auch Düsseldorf die eine oder andere Chance hatte, glichen sie ja nicht unverdient zum 1-1 aus, im Anschluss an eine Standardsituation. Damit ging es dann auch in die Pause. In der Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen und haben das auch im zweiten Durchgang besser umgesetzt und sind dann letztendlich, vor allen Dingen dank eines sehr stark aufgelegten Marvin Buss, doch mit einem recht hohen Sieg wieder zurück nach Köln gefahren und haben die 3 Auswärtspunkte mitgenommen.
7-1 gewonnen, Tabellenführung ja wieder erlangt mit 6 Punkten und dem besseren Torverhältnis liegen sie vorne. Eigentlich ein perfekter Nachmittag für die Panthers.
Ja, muss ich sagen. Also definitiv, sie sind sehr gut unterwegs, das gefällt mir. Sie sind reflektiert, sie sind heiß, die Qualität haben die Kölner ohnehin. Und das verlorene Finale von Dresden hat keine bleibenden Schäden hinterlassen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also ich glaube, sie haben ganz viel aus diesem Endspiel mitgenommen. Das kann man jetzt an 2 Saisonspielen natürlich noch nicht festmachen, aber trotz allem, du musst erstmal nach so einem Nackenschlag, und das war wirklich ein Nackenschlag, musst du erstmal so in eine Saison starten und das auch nach dieser ersten Halbzeit, die Christoph Rüschenpöhler da auch anspricht, das konnte man auch im Ergebnis ablesen. Da haben die Düsseldorfer Paroli geboten, Ben Haller hat in der 18. Minute den Ausgleich erzielt. Ja, aber dann hat sich die Qualität am Ende durchgesetzt und dass Marvin Buss so gut trifft, das wundert mich im Grunde genommen nicht. Er kommt ja aus dem gleichen Ort wie ich, wir sind beide in Bocholt geboren. Wir haben auch eine Zeit lang mal in einer kommerziellen Sportanlage regelmäßig miteinander gekickt. Und da konnte man einfach schon sehen, dass er unglaublich viel Qualität hat. Tierisch schnell, ganz viel Biss und extrem torgefährlich und vor allen Dingen wollte er immer gewinnen. Ich natürlich auch, meistens haben wir gegeneinander gespielt, also hat immer sehr viel Bock gemacht. Und so ein Spieler ist für eine Mannschaft auch extrem wichtig. Deswegen wundert es mich, dass Marvin noch nie zu einem Lehrgang der deutschen Futsal-Nationalmannschaft eingeladen wurde. Zumindest nach meiner Kenntnis nicht. Zu den Düsseldorfern sei gesagt, ja, nach dem Pflichtsieg beim FC Schwerte, die haben sie mit 7-1 zur Seite geschoben. Folgt und der Euphorie, die danach berechtigterweise entstanden ist, folgt die Kölner Depression. Also gegen die Kölner gibt es eigentlich in den letzten Jahren wenig zu holen. 2-8, 2-7, 1-7, das waren die letzten 3 Spiele. Und zu Fortuna kann man sagen, bei denen ist alles möglich. Es ist wieder ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt, das sagten wir schon in der letzten Woche. Ja. Das ist auch wichtig, aber es ist eben alles möglich zwischen Platz 4 und 5, aber auch eben, was den Abstiegskampf angeht, kann da immer alles passieren. Insofern hoffe ich, dass die Stabilität erhalten bleibt und man nicht in eine zu große Depression verfällt, weil die Qualität in die Klasse zu halten hat, die Fortuna aus Düsseldorf in jedem Fall.
Momentan liegen sie mit 3 Punkten auf Platz 7, also kurz vor der Abstiegszone. Da liegen 3 Teams mit 0 Punkten. Zu einigen kommen wir gleich noch. Aber Heinz-Peter, es gibt ja auch positive Nachrichten aus Düsseldorf. Du hast gesagt, die Ruhe ist eingekehrt in Düsseldorf. Bald kehrt auch die Nationalmannschaft endlich mal ein.
Ja, definitiv. Also Das kommende Länderspiel findet ja noch in Hamburg statt gegen Georgien und zwar nächsten Montag. Aber im Oktober gibt es wieder ein Länderspiel und das gibt es tatsächlich endlich mal in Nordrhein-Westfalen. Das finde ich richtig, richtig gut. Das finde ich gut für die gesamte Futsallandschaft hier. Das finde ich gut von der Entscheidung vom DFB her. Das ist jetzt einfach auch mal nötig gewesen und die spielen tatsächlich in Düsseldorf und sie spielen gegen Japan. Das ist natürlich auch eine extrem clevere Entscheidung, weil Japan besitzt die größte Kolonie eben in Düsseldorf. Das heißt also, da werden wahrscheinlich auch, ja, wird auch der ein oder andere Japaner oder die ein oder andere Japanerin dann sich das Spiel geben. Also von daher dürfen wir uns Ende Oktober auf ein Länderspiel in Düsseldorf freuen.
So, das klingt doch gut. Da ist der Westen dann auch mal versorgt worden. Wir hatten neulich ja noch drüber gemeckert hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und hier geht's auch gleich weiter mit den zwei letzten Spielen der Futsal-Liga West von diesem Wochenende. Holzpfostenschwerte gegen Bonner Lions und PCF Mülheim gegen die Black Panthers.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Sportshow auf meinsportradio.de mit unserem Futsal-Blog und mit Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Wir sind in der Futsal-Liga West und haben noch zwei Spiele des zweiten Spieltags zu analysieren. Fangen wir an mit dem Duell der Holzpfostenschwerte gegen die Bonner Lions. Die Holzpfosten haben die ersten drei Punkte in dieser Saison eingefahren, haben sich gegen die Bonner mit 8:1 durchgesetzt, Heinz-Peter.
Ja, sie haben das Missverständnis in der Tabelle zumindest schon mal halbwegs korrigiert, wie Joel Ahrens das ja in der letzten Woche anmerkte, das war ja das Ziel in diesem Spiel, das haben sie vor 150 Zuschauern gemacht. Auch da hat sich die Qualität durchgesetzt, da hat sich auch die Erfahrung durchgesetzt. Die Holzpfosten hatten 7 Spieler mit Torbeteiligung, das sieht jeder Trainer gerne. Herauszuheben sind da Nils Klems, der sein erstes Saisonspiel gemacht hat mit 2 Toren und einem Assist und Kliegel mit 2 Assists und einem Tor. Und im Grunde genommen tun die Holzpfosten das Erwartete. Also vor dem Spiel habe ich sie auch schon als Favorit gesehen, schon gar im Heimspiel gegen die Bonner, auch wenn es, ich glaube, im letzten Jahr ein ganz wildes Spiel gab mit einem Ausgang von 10:8, glaube ich, für die Holzpfosten aus Schwerte. Und jetzt geht's gegen den Wuppertaler Sportverein. Das ist ein ganz, ganz interessantes Spiel. Da bin ich sehr gespannt drauf in 2 Wochen. Ja, und die Bonner, was soll man sagen? Etzimbi hat das einzige Tor gemacht. Dennis Brause hat aufgelegt. Dennis Brause übrigens derjenige, der gefühlt 75% aller Bonner Tore in den letzten Jahren geschossen hat. So war es nicht, aber er hat schon sehr häufig getroffen. In diesem Spiel hat er es nicht geschafft. Der beste Spieler bei den Bonnern war, laut FUPA zumindest, Cordera de Oliveira. Das ist der Torwart. Und das ist bei 8 Gegentoren schon eine Aussage. Also offensichtlich hat er Schlimmeres verhindert. Auch hier kann ich sagen, als Team, was vielleicht spielerisch nicht an die Qualität und auch qua Erfahrung und qua Disziplin möglicherweise in der einen oder anderen Situation nicht an so eine Mannschaft wie Schwerte heranreichen kann, ist auch hier der Schlüssel Disziplin und dass man sich eben taktisch total diszipliniert verhält und möglichst seine Defensive gut organisiert. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, ganz klar. Und ich will es auch jetzt nicht ständig bemühen, dieses Wort Defensive. Aber wenn die Defensive nicht funktioniert, verlierst du halt so ein Spiel. So auch hier. Jetzt spielen sie gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Und das ist auch für die Bonner bei einem Drittel der Saisonspiele, die dann schon gespielt sind, bei einem Sechstel der Saisonspiele, die am dritten Spieltag gespielt sind, auch ein richtungsweisendes Spiel. Und da müssen sie im Heimspiel alle Kräfte mobilisieren und gucken, dass sie da irgendwie einen, aber besten 3 Punkte holen.
Ja, momentan 0 Punkte und minus 19 Tore in der Tordifferenz. Das ist der letzte Platz für die Bonner in der Futsal-Liga West. Und wir gucken zum abschließenden Spiel des Spieltags, zum Duell zwischen dem PCF Mülheim und den Black Panthers aus Bielefeld. Die Panthers gewinnen auswärts in einem sehr, sehr sehenswerten Spiel mit 8:4. Heinz-Peter Effing war vor Ort und hat Stimmen gesammelt. Wir hören rein in das Interview mit Johannes Karamitzos, dem Trainer der Mülheimer.
Bei mir Johannes Karamitzos, Trainer des PCF Mülheim. Johannes, gutes Spiel abgeliefert, wie ich finde. Am Ende stimmt aber trotzdem das Ergebnis nicht. Warum?
Weil die Bielefelder einfach cleverer waren, individuell in manchen Situationen stärker. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit konsequent ausgenutzt. Zur Halbzeit stand es ja 2:1, war ein knappes Spiel, auf Augenhöhe meiner Meinung nach. In der zweiten Halbzeit durch die Effektivität der Bielefelder waren wir immer hinten dran, meistens mit zwei Toren. Und dann hatten wir ein paar 10 Meter, die konnten wir nicht verwandeln, dass wir noch näher rankommen. Ja, und dann haben wir halt versucht, alles auf eine Karte wiederzusetzen mit dem Flying. Allerdings muss ich dazu sagen, unser normaler Flying-Spieler, der hatte davor die Gelb-Rote gekriegt, sodass wir individuell ein bisschen umstellen mussten, was natürlich nicht so geklappt hat, wie wir es uns erwartet haben.
Ich habe vor allen Dingen auch viel, viel Kämpferisches gesehen. Also ihr nehmt den Kampf in der Futsal-Liga West auf jeden Fall an. Was nimmst du außer dieser Kampfstärke und Intensität in den Zweikämpfen sonst noch mit aus diesem Spiel?
Ich denke, dass man die Liga nur bestehen kann in unserer Situation als Aufsteiger, wenn wir über den Kampf ins Spiel kommen. Dass wir die Gegner nicht zu entfalten versuchen zu lassen, sondern wirklich drauf zu gehen. Und das geht halt nur beim Kampf. Und Defensive muss halt ein bisschen besser sein. Und so kann man versuchen, den Gegner zu ärgern, die Räume schwer zu machen, den Abschluss zu verhindern. Und das geht halt nur über die Zweikämpfe und über den Kampf an sich. Über die Einstellung und den Willen zum Spiel, jeden Millimeter, Zentimeter nicht freizugeben für den Gegner.
Janis, zwei gute Spiele zumindest vom Papier her gemacht. Mal abgesehen vom Ergebnis, hätte mehr bei rauskommen können, aber dennoch kann man viel Positives mitnehmen aus diesem Saisonstart. Ich danke dir für dieses Gespräch und drücke euch die Daumen für die nächsten Aufgaben.
Ja, vielen Dank und wir sehen uns an den Schwerte.
Die Mülheimer aktuell drittletzter in der Tabelle mit 0 Punkten. Die Black Panthers dagegen, die orientieren sich nach oben, punktgleich mit den Kölnern auf Platz 2 in der Tabelle der Futsal-Liga West. Und Hans-Peter Effing, der hatte auch den Trainer der Black Panthers am Mikrofon, Goran Novakovic.
Soeben 3 Auswärtspunkte mitgenommen in einem ja durchaus turbulenten Spiel beim PCF Mülheim. Was war da los aus deiner Sicht?
Ja, ein tolles Spiel auch für das Publikum wieder. Ich habe ja auch schon bei diesem Format am Anfang der Saison ja auch gesagt, dass es bei uns immer ein Spektakel zu sehen gibt. Meist bei den Heimspielen, aber auch oft bei den Auswärtsspielen. Und da kriegen die Zuschauer immer was zu sehen, weil wir halt nicht dieses, sag ich mal so in Anführungsstrichen, normale Futsal spielen, was wir auch nicht können durch die Trainingssituation. Und deswegen entstehen dann immer sehr spektakuläre Szenen und Situationen.
Was hat deine Mannschaft vor allen Dingen in der ersten Halbzeit bei dir für Gefühle verursacht?
Ja, die haben das dann locker genommen, nicht. Wir haben uns schon richtig eingestellt und die hatten die größeren Spielanteile. Die haben es halt nur nicht geschafft, die Spielanteile, die sie hatten und die Chancen, die sie hatten. Wir hatten ja etliche Pfosten- und Lattenschüsse auch in der gesamten 40 Minuten, nicht in Tore umzumünzen. Und das 2-1 in der Halbzeit war zu wenig von den Spielanteilen her gesehen. Da hätte es höher sein müssen. Ja, und dann, wie das so ist in der zweiten Halbzeit, ne?
Was sagst du zur Spielintensität und zum Auftreten des PCF Mülheim als Aufsteiger?
Ja, genauso wie ich es meinen Jungs auch gesagt habe. Das ist auf jeden Fall ein Aufsteiger, der Qualität mitbringt. Das war mir vorher bewusst und auch den Jungs bewusst, dass das hier jetzt nicht kein, sagen wir mal so, wie früher mal Alemannia Aachen oder ähnliche Mannschaften, die hochgekommen sind, da nur Frühstück sind, sondern nein, das war eine das ernstzunehmende Mannschaft. Vor allem die zwei hinten haben mir sehr gefallen, die Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber die den Spielaufbau gemacht haben, das war wirklich extrem zweikampfstark und auch wenn wir sie gepresst haben und sehr ruhig geblieben, hat mir sehr gut gefallen.
Und abschließend die Frage, welche Schulnote gibst du eurem Saisonstart?
Ja, schon eine 2, sagen wir so, weil letzte Saison mit 0 Punkten gestartet, ne, und jetzt mit 6, also mehr geht nicht, das ist in Ordnung. Spielerisch natürlich noch viel Luft nach oben, aber die 6 Punkte haben wir schon mal. Letzte Saison war es so, wir mussten einige Spiele erstmal reinkommen, ne, und dann haben wir von hinten erst die Punkte geholt, als wir drin waren. Jetzt haben wir 6 schon. Und ich gehe davon aus, dass Sennestadt sein Spiel gewonnen hat gegen Wuppertal, und dann gibt es ein schönes Derby in 2 Wochen.
Goran? Glückwunsch nochmal von unserer Seite. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Jo. Da ging Goran auf jeden Fall von falschen Verhältnissen aus, denn die Sennestädter, wie wir ja schon berichtet haben, haben 2-2 gegen Wuppertal gespielt. Aber trotzdem, Hans-Peter, das Derby nächste Woche, das macht richtig Lust.
Ja, definitiv. Also ich denke auch schon drüber nach, ob ich da hinfahre, vielleicht kombiniert mit einem Auswärtsspiel des 1. FC Köln in Bielefeld. Nämlich, die spielen nämlich freitagsabends in Bielefeld und samstagsmittags ist das Derby. Aber das Spiel vom Wochenende gegen Paderborn hat mir so ein bisschen die Lust am FC genommen. Aber das ist auch ein anderes Thema. Ja, kurz zu diesem Spiel noch. Die beiden haben ja im Grunde genommen schon alles gesagt. Also als Zuschauer, ich meine, klar, schlägt mein Herz natürlich ein bisschen für den PCF. Ich gönne ihnen unbedingt den Klassenerhalt. Mhm. Aber ich kann dann und ich bin dann am Ende des Tages auch neutral. Und als neutraler Beobachter war es echt ein richtig gutes Spiel. Es hat in der Anfangsphase nicht sofort die Tore gekriegt, die es verdient gehabt hätte, weil es in der 10. Minute fiel erst das 0-1 durch den Dreuli. Und zur Pause nur 1-2, aber in der zweiten Halbzeit, da überschlugen sich dann tatsächlich die Ereignisse. Aitan noch einen 6 Meter verschossen, der Nachschuss war dann drin, 2-mal gelb-rot, einmal für Viktor Ramon, der übrigens auch noch ein Tor geschossen hat. und Hassan, zweimal 10 Meter verschossen, PCF Mülheim, da musste sogar ein 10 Meter wiederholt werden, weil der Torwart sich zu weit nach vorne bewegt hatte, angeblich, aber das war wohl offensichtlich auch nicht richtig, aber egal, der musste wiederholt werden. Ein 10 Meter verwandelt von Hakim Aytan in wirklich herausragender Manier. Man hat 12 Tore gesehen. Es wurde direkt mit offenem Visier gespielt, also kein langes Rumtaktieren. Es war giftig, teilweise, ja nee, es war nicht über Pace giftig. Das muss ich auch sagen, es war giftig, aber es war fair. Und die Schiedsrichter haben ihren Teil dazu beigetragen, dass das Ding vernünftig gelaufen ist am Ende des Tages. Also es war ein total sehenswertes Spiel mit am Ende natürlich dem verdienten Sieger. Und zu Hakim Aytan, den ich ja zum ersten Mal, ich habe ja schon das ein oder andere Spiel der Black Panthers Bielefeld gesehen, aber den habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal auf dem Platz live gesehen, weil entweder war nicht dabei oder war verletzt und ich konnte ihn noch nie live in den Augenschein nehmen. Hakim Aytan ist einfach ja ein ganz eigener Typ, extrem torgefährlich und mir ist dazu nur eines eingefallen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich sagen soll, Aytan der Schreckliche oder Hakim der Schreckliche, aber definitiv der Schreckliche, weil er ist für seine Gegner schrecklich. Das muss man ganz klar so sagen. Manchmal auch für seine Mitspieler, weil er spielt dann in manchen Situationen, finde ich, nicht rechtzeitig genug ab. Aber das holt er natürlich durch seine ungemeine Torgefährlichkeit natürlich wieder raus. Aber ich glaube, wenn er sich da noch ein Stück weit verbessert, dann ist er der Überschreckliche. Also definitiv ein tolles Spiel gesehen. Ich bin total positiv aus der Halle gegangen. Hab gedacht, mein Gott, ist das ein cooler Sport? Es lohnt sich einfach immer wieder, sich Spiele auf Regionalliga-Niveau in Deutschland anzugucken. Aber nicht nur auf Regionalliga-Niveau, sondern insgesamt, weil es ist Futsal, es geht einfach hin und her. Es ist ein Spiel, was grundsätzlich auf Offensive ausgelegt ist. Es fallen immer viele Tore, es gibt viele Torraumszenen. Es gibt harte Zweikämpfe, aber es bleibt meistens fair. Und ganz wichtig, es kann nicht auf Zeit gespielt werden.
Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil des Futsals auf jeden Fall und wir versuchen ja diese Attribute dieses Sports Woche für Woche hier bei uns auf meinsportradio.de dann auch an euch da draußen zu vermitteln, auf das Futsal mehr Zulauf bekommt in Deutschland. Kurzer Blick noch auf die Tabelle, also die Panthers aus Köln auf Platz 6, mit 6 Punkten auf Platz 1, so rum muss es heißen, die Black Panthers mit 6 Punkten ebenfalls auf Platz 2, dank der etwas schlechteren Tordifferenz, dahinter die Sennestädter auf Platz 4, die Wuppertaler, 5. Münster, 6. die Holzpfostenschwerte, 7. die Düsseldorfer und unterm Strich aktuell mit 0 Punkten noch der PCF Mülheim, der FC Schwerte und die Bonner Lions, aber Heinz-Peter hat es ja gesagt, ein Sechstel der Saison ist dann ab dem nächsten Spieltag dann vorbei und dann kann man schon erste richtige Trends ablesen aus dieser Tabelle. Das werden wir tun hier bei uns am Futsal-Dienstag auf meinsportradio.de. Heinz-Peter, dir vielen Dank für deinen Einsatz, für deine Interviews und ja, für deine Expertise.
Dir auch vielen Dank, Malte.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.